Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich auf eine Stunde mit Norbert Leisegang, dem Frontmann der Band Keimzeit. Und so mancher hat natürlich jetzt gleich Klingklang im Ohr. Den Hit der Band, aber auch andere Songs hielten sich wochenlang in den Charts. Das 40. Bühnenjubiläum liegt auch schon wieder 2 Jahre zurück. Also eine ereignisreiche, erfolgreiche Zeit, auf die wir hier zurückblicken können. Hallo, Norbert Leisegang.
Guten Tag.
Schön, dass Sie das zusammen mit mir machen hier. Keimzeit ist ja eine ausgesprochene Liveband, also mit vielen Auftritten im Jahr vor ausverkauften Sälen und das seit ja eben Jahrzehnten. Aber Sie haben mal einem Journalistenkollegen gesagt, das Angebot, Vorband von Herbert Grönemeyer zu sein und vor Zehntausenden von Leuten zu spielen, das hätten Sie abgelehnt. Und dann kommt ein sehr schöner Satz: Mehr als 1000 Leute schafft mein Ausstrahlungsradius überhaupt nicht. Ist das Understatement oder ist das so... Je größer, desto besser gilt für mich nicht?
Was ist das? Es ist schlichtweg die Wahrheit. Also jeder kann sich ja mal vor Augen halten, wie groß sein Ausstrahlungsradius ist. Zumindest wenn man auf der Bühne ist, kann man das irgendwann mal registrieren. Und so ein Grönemeyer oder ein Clouseau, die schaffen natürlich 10.000 Leute zu unterhalten. Aber ich und mit der Band Keimzeit vermochte es nie.
Wobei Sie dann später ja auch, ich glaube, wo war das, in Warnemünde oder so? Da haben Sie auch vor Zehntausenden von Leuten gespielt, ne?
Ja, da vermochte ich es auch nicht.
Wirklich?
Man darf selbstkritisch sein. Also ja. Entweder man schafft es oder man schafft es nicht. Ich meine, wenn man 10.000, 5.000 Leute vor sich hat, dann muss man die auch in gewisser Weise unterhalten. Da gibt es dann so Spielchen. Jetzt nehmt ihr die Hände hoch und jetzt will ich euch klatschen sehen und. Und das ist mir oft einfach nicht gegeben. Ich will, dass ein Publikum selbst handelt und macht, was es will. Und wenn man da, sagen wir mal, ein paar hundert Leute vor sich hat oder vielleicht auch 1.000, ist das schon ausreichend.
Also mit diesem auf jeden Fall, mit diesem Selbstgefühl ist Norbert Leisegang und Keimzeit, diese Geschwisterband, sehr erfolgreich geworden und hat lange Party gemacht und eben auch anderes hören wir heute ganze Menge von. Bei uns zu Hause in Niedersachsen sagt man Lütt, wenn was sehr, sehr, sehr klein ist. Unser Gast Norbert Leisegang, Gründer und Sänger der Band Keimzeit, ist 1960 in Brandenburg in Lütte geboren. Lütte, finde ich, Herr Leisegang, klingt für mich ganz besonders winzig klein. Ist das so?
Aufgewachsen in Lütte. Geboren wurde ich in der Stadt daneben, Bad Belzig. Und Lütte ist in der Tat sehr klein. So damals waren es ungefähr 350 Einwohner. Ah, ja. Jetzt sind es ein paar mehr. Es ist ein Dorf im Hohen Fleming.
Zu klein?
Was ist zu klein? Es gibt noch kleinere.
Ja, wie haben Sie es empfunden?
Als Kind und als Jugendlicher bin ich dort sehr gerne gewesen. Und dann irgendwann, man kennt es so, ab 16 will man raus aus dem heimatlichen Dorf. Ja. Und insofern bin ich dann auch Ende meiner Teenie-Jahre nach Potsdam gekommen. Erst zum Militärdienst und danach zum Studium. Also, und dann bin ich in Potsdam geblieben.
Bis heute, ne? Bis heute. Ich habe nur gedacht, also weil ich eben gelesen habe, dass Ihre Eltern alle Kinder, alle 4 Geschwister mit Instrumenten ausgestattet haben und alle 4 Geschwister dann ja, also Sie gemeinsam dann ja Ihre erste Band gegründet haben, ob das so aus der Langeweile heraus passiert ist, also ob Musik irgendwie so, wir beschäftigen uns hier vor Ort, ob das so war.
Ich denke, dass meine Eltern die Intention hatten, uns Kinder Musik nahe kommen zu lassen und uns Zither, Akkordeon und Gitarre und sowas geschenkt haben und die hatten da schon einen klaren Blick drauf. Mein Vater war Lehrer und meine Mutter eben Hausfrau. Die haben sich wirklich um ihre Kinder gekümmert, 4 insgesamt. Und wir selbst allerdings haben dann auch mit den Teenie-Jahren gemerkt, dass wir mit der Volksmusik und
das
mit
war Volksmusik, den, ja, die da erstmal gemacht wurde.
In der Tat, ja. Und Weihnachtslieder und alles, was man so kennt, ne, dass wir dann eher da ausbrechen wollten. Und dann gab es in den 80ern, oder in der 70er, man mag sich erinnern, die neue deutsche Welle. Und das hat uns echt extrem in Bewegung gebracht, sodass wir dann dachten, wir werden eine Band gründen und spielen so ähnlich neue deutsche Welle-Songs.
Hartmut, Marion, Roland und eben Sie, Norbert, waren dann Jogger.
Ja, das war noch, der Name war noch so angloamerikanisch angehaucht. Wir haben natürlich auch Paul Simon und Garfunkel und Beatles und sowas gerne gemacht und gehört. Die Purple und so, aber am Anfang, und deswegen haben wir uns am Anfang Jogger genannt und allerdings schnell umbenannt dann auf Keimzeit, weil, wie gesagt, die neue deutsche Welle uns extrem...
Da durfte es dann deutsch sein, ne?
Also es musste denn deutsch sein. Musste, also meine ersten Songs, ehrlich auch, die ich komponierte oder schrieb, waren auf Englisch und es war Grotten. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die deutsche Sprache mir wesentlich näher liegt.
Ja, Sie haben damals ja viele, viele Konzerte, also sind da mit dieser, mit Ihrer Geschwisterband, also Sie sind da sehr erfolgreich über die Lande gezogen, ne? Haben viele Partys ausgestaltet und trotzdem Musik als Beruf war offenbar nicht denkbar, oder? Weil Sie haben eben, gut, Ihre Militärzeit haben Sie gesagt, aber Sie haben auch eine Lehrerausbildung gemacht, Sie haben als Traktorist gearbeitet, als Rettungsschwimmer, also... Haben Sie der Musik nicht vertraut oder war das einfach ein Ding der
Doch, aber schon auch meine Eltern wiederum sagten, also Musik könnt ihr als Hobby machen, Leute, aber dann braucht ihr einen bürgerlichen Beruf. Daran denken natürlich auch Eltern, damals wie heute. Und Musik zu machen war so eine wackelige Sache. Da kommt man so und so nicht irgendwie zu einem guten Stand und auch zu einem guten Geld, zu einem guten Honorar. Also rieten sie uns, das als Hobby zu betreiben, was wir dann am Anfang taten. Und irgendwann aber entscheidet man selbst, was man will. Und als ich dann auch mit dem Lehrerstudium durch war, habe ich gemerkt, vor die Klasse werde ich nicht treten, aber auf die Bühne will ich.
Lustig, da sind wir auch wieder mit dem Ausstrahlungsradius, ne? Vor die Klasse nicht, auf die Bühne will ich.
Ja, das hatte damit zu tun, ich stand ja vor einer Klasse, vor einer sechsten Klasse meinetwegen und sollte Mathematik unterrichten und ich merkte, die Schüler schauten durch mich durch, also es war einfach, ich war nicht existent für sie. Und wenn ich auf die Bühne ging allerdings und habe da gesungen, dann hatte ich schon den Fokus auf mich oder auf die Band und das hat dann wesentlich besser geklappt.
Wann haben Sie Klingklang, wann ist dieser große Hit entstanden?
Ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall Ende der 80er Jahre noch, da bin ich mit meinen Ideen schnell auch raus aus dem Brandenburgischen in die Welt gegangen und habe Songs geschrieben wie Singapur, wie Klingklang, also nach Feuerlandreisen etc. Ja, und das war Ende der 80er und 93 allerdings haben wir es erst aufgenommen.
Die Aufnahme hören wir jetzt.
Klingklang, du und ich. Die Straßen entlang. Kling, klang, du und ich. Die Straßen entlang. Bloß von hier weg, so weit wie möglich. Bis du sagst, es ist Zeit, wir müssen aus Feuerland zurück nach Hause. Im Wiener Walzer Schritt.
Klingklang vom 93er Album Bunte Scherben, aber eben zu DDR-Zeiten entstanden von Keimzeit. So weit weg von hier wie möglich. Sie haben ja eben gerade gesagt, am besten nach Feuerland oder Singapur. Aber es kommt auch in dem Titel die Zeile vor: Graffitis machen graue Wände lebendig. Ich wünschte, ich könnte das auch. Und wie ich überlege, was ich denn wirklich kann, sehe ich, dass ich zu nichts taug. Was war denn das für ein Lebensgefühl?
Ja, das waren einfach nur Worte, die gut klangen. Ehrlich gesagt habe ich oft nur Strophen entwickelt, wo ich dachte, die klingen ganz gut, die liegen mir auf der Zunge. Und was es inhaltlich abgab, das hat mich weniger interessiert.
Also eine Beobachtung der Gesellschaft, aber auf jeden Fall, die Aussage war jetzt gar nicht so analytisch gedacht.
Überhaupt nicht.
Aha. Okay, sagt jetzt hier Norbert Leisegang von Keimzeit, aber gewollt oder nicht, Keimzeit hat halt die richtigen Texte zur richtigen Zeit gemacht. Zum Beispiel Irrenhaus von 1990.
Du erinnerst mich an diesen Zeitungsburschen aus Boston oder New York, der sagte, lieber geh ich vor die Hunde, als dass ich von euch mir irgendwas borg. Im Film haben die immer Fortuna parat. Dich hat man wieder übers Ohr gehauen und dann weggejagt. Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. In
deinen Augen ist zu lesen, gut, ich geh's an. Auf deiner Lederjacke steht, vergiss es. In deinem Kopf, Größenwahn, gekonnte Schweigen, ich vermiss es. Warum denn immer wieder mit Kanonen auf Spatzen? Das Blut spritzt rot. Im Präsidium kreisen die Geier liberal und lachen sich tot. Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament.
Irrenhaus, der Titel von Keimzeit, 1990. Gründer und Sänger Norbert Leisegang ist unser Gast. Also, was haben wir hier für Zeilen gehört? Im Präsidium kreisen die Geier liberal und lachen sich tot, irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament, selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Damit ist ja irgendwie, finde ich, schon das Gefühl ausgedrückt von vielen, die nach der Wende irgendwie sich überrollt fühlten, oder? Wie ging es Ihnen eigentlich persönlich, 90, 91?
Na, es sind so Umbruchzeiten oder Umbruchmomente, die finden ja immer wieder statt und ich persönlich bin mit der Wende in diese Situation geraten, erst mal Europa zu bereisen, mir das anzuschauen,
haben Sie das
den
gleich
anderen
gemacht?
Teil.
Ja, gleich gemacht?
Sofort. Mhm. Also es ging schnell nach Amsterdam, es ging schnell nach Irland und nach England, dann auch in die Staaten und dann natürlich auch durch Freunde haben wir die Möglichkeit bekommen, also Freunde in Westdeutschland, im Westenteil, dass wir dort nach Frankfurt, nach München dann kamen und Musik gemacht haben, nach Hamburg. Und das war schon sehr, sehr befreiend.
Das war befreiend?
Das war für mich sehr befreiend. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch mitbekommen, wie groß die Ellenbogen sind in der Musik. Zum Beispiel auch, dass man als, sagen wir mal, Ostband immer etwas eklig behandelt wurde. Nicht immer, aber hin und wieder. Und hin und wieder haben wir allerdings auch gemerkt, dass wir in Hamburg dann, als wir Mitte der 90er mit Franz Plaser und mit den Home Studios zu tun hatten, bekamen, dass wir dort sehr, sehr herzlich empfangen wurden.
Denn Sie haben ja Ihre Musik dann sehr schnell mit westdeutschen Labels rausgebracht, ne?
Mit der Hansa hier in Berlin in der Wittelsbacher Straße sind wir sehr gut zurechtgekommen, namentlich mit Hans Blume, der Chef damals der Hansa Plattenfirma. Es war eine tolle Zusammenarbeit und ja, beides haben wir kennengelernt und das war schon bereichernd.
Was ich mich gefragt habe, konnten Sie eigentlich gleich fürs gesamtdeutsche Publikum dichten oder wollten Sie das eigentlich? Wie ist das, also dieses Gefühl, bis 1989 Gedanken zu verfassen? Sie haben ja eben gesagt, das sind oft Worte, die ich, also das war ja fast mehr Poetik als Gesellschaftsbetrachtung. Wie war das dann danach?
Ja, da muss ich Sie fragen, wie dichtet man fürs gesamtdeutsche Publikum?
Na, dass alle sich angesprochen fühlen, das meine ich eigentlich.
Das weiß man ja vorher so und so nicht. Also
haben Sie sich vorher Gedanken, mit wem Sie ansprechen wollen? Also, weil das Publikum hat sich ja plötzlich sehr erweitert. Also, das waren so meine Gedanken.
Ja, nie, aber letztendlich, wenn ich jetzt die deutsche Sprache benutze, dann sind alle Leute, die Deutsch sprechen oder Deutsch verstehen, natürlich auch angesprochen. Alle anderen auch, aber insofern gibt es dieses, aus meiner Sicht, dieses gar nicht, dass ich für einen bestimmten Teil nur dichte, sondern ich schaffe Songs oder wir schreiben Songs so für alle, die irgendwie interessiert sind.
Gut, aber das hört man ja ganz viel von Künstlerinnen und Künstlern, also sei es jetzt auf der Theaterbühne oder aber eben auch in der Musik, also das aus der DDR stammend, natürlich dieses zwischen den Zeilen agieren, was das Publikum gewöhnt war, was man dann also produzierte, was das westdeutsche Publikum nicht gewöhnt war, beispielsweise.
Das stimmt aber nicht, da muss ich widersprechen. Zum Beispiel Bands wie Selig oder auch damals, nehmen wir Ideal in den 80ern, ne? da wurde doch so viel mit Metaphern auch gemacht. Also letztendlich, es gibt natürlich plakative Songs, Ost und West, und es gibt aber auch Metaphern und Bilder, die man entwirft. Das ist Poesie.
Also haben Sie sich sowieso immer eher grenzenlos gespürt, also auch vor 89.
Das so in der Poesie. War. Also im Nachhinein wird einem das ja mehr so sichtbar. Mhm. Also ich habe schon Wurzeln, die liegen im brandenburgischen Land, aber ich merke, dass ich eigentlich alle Grenzen, die danach so existieren, ablegen will. Zumindest ich bin geneigt, das zu tun.
Und das war vorher auch schon so, weil ich überlege, also ihre Texte sind poetisch, melancholisch, aber eben auch sehr kritisch. Also jedenfalls, also Selbstkritik hört man da immer wieder raus oder auch Gesellschaftskritik. Aber Keimzeit hatte keine Probleme in der DDR, oder? Sie waren jetzt keine.
Ich schätze sehr die Selbstironie. Also wenn man sich selbst nicht so wichtig nimmt, kommt man eigentlich ganz gut mit sich selbst und mit anderen auch klar. Und kritisch, ja, das ist eigentlich oft eine Interpretation gewesen. Also ich schaffe bestimmte Songs oder kreiere die erstmal. Und was denn reingelegt wird von jemand anderem, der sie hört, ist denn schon nur eine Interpretation.
Also Sie waren jetzt keine aufrührerische Band zu DDR-Zeiten, meine ich.
Ja, wer war schon eine aufrührerische Band? Mhm. Kennen Sie eine?
Naja, ich hätte jetzt zum Beispiel schon die Pudis gedacht.
Nein, um Gottes Willen. Niemals. Pudis war eine angepasste Band, also ich will denen nicht zu nahe treten. Mhm. Vielleicht können wir nennen Feeling B, wenn ich da zu was sagen kann. Oder Inga Rumpf zum Beispiel,
ja,
war auch.
Inga Rumpf, genau.
Und wir als Band Keimzeit haben uns eher doch als unterhaltende Band verstanden.
Mhm. Und deswegen eben dieser Übergang dann vielleicht auch leichter. Wie ist man überhaupt? Also in der DDR brauchten sie ja immer eine Auftrittserlaubnis, ne? Und ich glaube, es wurden da auch die Eintrittspreise irgendwie festgelegt. Wie ging das vor sich, die man nehmen konnte?
Na, es war so angelegt, dass wenn man Musik machen wollte, auch Unterhaltungsmusik, dann brauchte man einen Berufsausweis und dazu meist ein Studium. So, und wenn man das nicht hatte, so wie in meinem Falle, dann hat man eher eine Auflage bekommen, dass man sich bildet musikalisch und dann irgendwann so eine etwa Berufspappe, wie man so sagt, bekam und dann eher Musik machen durfte. Ja, und dann wurde noch eine Jury zusammengerufen, die entschied, wie wertvoll die Musik ist, die man da macht. Und danach richtete sich dann ein Honorarplan.
Schon.
Letztendlich, das war das, was auf dem Papier stand. Dahinter in den Kulissen wurden die Verträge von Keimzeit und den Veranstaltern oft illegal gemacht, also für sich so, dass man merkte, okay, es waren jetzt 700 Leute hier, die haben 3,10 Mark Eintritt bezahlt und haben so und so viel getrunken, Umsatz war so und so, jetzt kriegt ihr das und das Honorar.
Also und Kontrollen waren da nicht oder wurden Sie kontrolliert? Ich meine, Sie hatten einmal doch Auftrittsverbot mit dem Titel Kinderlied, kurzzeitig jedenfalls.
Ja, das ist ja eine politische Sache nun wieder. Also ökonomisch hat man sich da nicht mehr dran gestoßen. Es waren die 80er, die waren dann auch nicht mehr so festgebunden. Und dann gab es natürlich auch Leute, die darauf aufpassten, was singen die oder was machen die Bands, zum Beispiel Skeptiker oder The Art, also Keimzeit, Dekadenz aus Dresden. Und dann hat man hin und wieder natürlich so bestimmte Hardcore-Kultur-Leute gehabt, die dann gesagt haben, der und der Text muss geändert werden. Dann hat man auch uns Spielverbot, Auftrittsverbot erteilt im Kreiskulturkabinett, dann sind wir zum Bezirkskulturkabinett gegangen und da hat man das wieder aufgelöst. Also es war ein
absurdes
ziemliches
Spiel.
Auf und Ab.
Ja, aber es hat Sie offenbar auch nie in den Grundfesten erschüttert oder beängstigt oder Sie haben, oder wie ist das angekommen? Also
schon
klingt nämlich jetzt so lässig. Also so.
Naja, es war schon eine ziemliche Willkür von Staatswegen, aber ich habe in der Nachbetrachtung, muss ich dazu sagen, gemerkt, dass in dieser Zeit auch eine ganze Menge an relevanten Songs entstanden sind. Also insofern, wenn ich da mal raufgucke nach 20 Jahren, will ich sagen, es war eine sehr schwierige Zeit, aber dennoch für die Kunst sehr fruchtbar.
Nach 20 Jahren? Wo sind Sie jetzt gerade zeitlich? Wir waren jetzt gerade bei der Wende, die liegt schon weiter weg.
Oh ja, da habe ich mich vertan.
Zu Besuch ist heute der Mitgründer und Frontmann von Keimzeit seit über 40 Jahren, Norbert Leisegang. Das war ja anfangs eine Familienband. Sie und Ihr älterer Bruder sind bis heute dabei. Die Schwester Marion und Roland sind nicht mehr dabei. Oder waren, also da war auch so ein bisschen auf und ab. Ich habe mich da gefragt, wie ist das eigentlich, so eine Familien, Band? Also wie ist da die Auseinandersetzung? Also nimmt man sich da als Musikerin auch ernst oder hat man da noch übertragene Familienkonflikte oder so? Oder spielt das gar keine Rolle?
Haben Sie Geschwister?
Ja, ich habe Geschwister, mit denen würde ich aber so gerne ich sie habe, keine Band machen. Glaube ich.
Das sagen die meisten. Und in unserem Falle war das so, dass wir in etwa gleichaltrig waren, so eine Generation außer Roland, der Jüngste, der war dann noch 5 Jahre jünger. Aber grundsätzlich war das toll, am Anfang unter Geschwistern eine Band zu gründen. Und wir haben die schnell erweitert durch einen Kumpels, die noch dazu kamen. Wir haben nur den Abschluss, wenn ich es mal so das so sagen darf, den Abschluss oder den Ausstieg verpasst insofern, weil es immer irgendwie weiterlief. Mhm. Und dann kommt man natürlich irgendwann mal an Grenzen.
Und das finde ich nämlich gerade interessant, weil, wie Sie es auch sagen, weil es immer irgendwie weiterlief. Mich interessiert, wie entwickelt sich eigentlich eine Band über 4 Jahrzehnte? Also was stößt Entwicklung an? Weil das Publikum ist ja zufrieden. So, wo geht Entwicklung los?
Mehr oder weniger. Also wenn ich da jetzt mal raufschaue, würde ich sagen, es läuft immer irgendwie was, aber es gibt auch immer wieder irgendwelche Konflikte. Und wir haben nie supervisormäßig raufgeguckt und haben gesagt, jetzt wollen wir das mal analysieren und so, sondern wir haben ein paar Partys gefeiert, haben uns gestritten, haben Musik wieder gemacht, dann lief das toll, Leute kamen zu uns, plötzlich hat das Publikum keinen Bock mehr gehabt, so auf Keimzeit ist weggegangen. Also wir haben das
solche
alles
Phasen
durchlebt.
Haben Sie auch gehabt?
Absolut, also jede Band hat das. Das wäre ja eher ungeheuerlich, wenn das nicht passieren würde. Und wir haben nicht drauf geschaut, was mit uns passiert oder was mit unserem Publikum passiert, sondern wir haben einfach immer nur gemacht. Das machen wir jetzt auch. Ne? Jetzt schaue ich auch manchmal rauf, aber wir lassen uns einfach ein.
Sie lassen sich ein, aber Sie machen ja auch ziemliche Veränderungen. Also Keimzeit hatte ja Ende der 90er den Stil ziemlich verändert, oder? Sie haben mal selber gesagt, vom Müsli-Rock, das sage nicht ich, das haben Sie gesagt, zum Elektro-Sound. Warum haben Sie das verändert? Warum ist das passiert?
Das war auch ein Einlassen. Da haben wir zum einen so intuitiv gemerkt, dass der Müsli-Rock irgendwie ausmusiziert ist. Und dann haben wir uns in Hamburg Franz Plaser als Produzenten bewusst ausgesucht und wussten, der hatte mit Selig zusammengearbeitet und mit verschiedenen anderen Rockgruppen, wussten, der könnte möglicherweise progressiv sein. War er dann auch und hat mit uns das Elektromagnetische Feld, ein Album aufgenommen, was dann uns gefiel, aber dem Publikum nicht mehr.
Genau, weil das Publikum weiß ja, ach, wenn Keimzeit kommt, höre ich das, kriege ich das. Und jetzt kriegten sie was anderes. Sie haben dann sicherlich andere Hörer, anderes Publikum, andere Fans sich erschlossen. Aber welche sind gegangen? Das ist ja auch irgendwie
Na, wir haben uns erstmal eingelassen auf die neue Produktionsweise, dass eben auch Computer im Studio stehen und dass man bestimmte Sachen programmiert etc. Wenn man sich auf eine Sache einlässt, dann merkt man auch, einige gehen da mit, auch in der Band, fanden es toll, andere fanden es überhaupt nicht toll. Und so hat es auch die ersten Risse und Konflikte in dieser Band, gravierenden Risse gegeben, sodass dann am Ende der Gitarrist und dann auch der Saxophonist irgendwann ausgestiegen ist. Also das waren so erstmal Epizentren in der Band. Und dass dann um uns herum natürlich auch eine ganze Menge Leute sagten, das ist nicht mehr Keimzeit, so wie wir das gehört haben und so wie wir uns das wünschen, das war dann logisch. Und andere wieder haben gesagt, ah cool, diese Band bewegt sich, da steigen wir jetzt mal zu.
Wie eng ist denn eigentlich überhaupt der Austausch mit dem Publikum bei Ihnen? Also wenn die Fans eben, die wollen ja bei Konzerten wahrscheinlich immer bestimmte Lieder hören. So, und wie gehen Sie darauf ein? Oder sagen Sie immer, nee, wir haben ein anderes Album hier am Start oder so?
Naja, gute Frage. Damals waren wir ziemlich störrisch und haben gesagt, wir spielen jetzt das Album und wir spielen jetzt das, was wir neu aufgenommen haben. Und wenn ihr es nicht mehr hören wollt, dann ist es eben so. Ne? Und dann irgendwann hat sich das wieder relativiert. Hm. Die Beziehung zum Publikum ist immer unterschiedlich oder nicht gleichbleibend. Es gibt Freunde um uns herum, also die uns beeinflussen. Es gibt dann auch Leute im Publikum, die sagen, warum spielt ihr aus dem und dem Album nicht mal wieder was etc. Natürlich haben wir ein offenes Ohr.
Sie sind ja von Anfang an für die Texte zuständig, ne? Ich glaube, also oder? Hat da jemals jemand anders geschrieben?
Ja, auf dem letzten Album hat Andreas Sperling einen Song natürlich auch selbst geschrieben und gedichtet, aber zum großen Teil.
Zum großen Teil sind Sie. Wann wird so ein kreativer Akt ausgelöst? Also was bringt Sie zum Schreiben?
Gute Frage, das wird oft gefragt. Mittlerweile merke ich, so ein Song muss auf mich zukommen. Also ich warte, die meiste Zeit und die grundlegende Tugend ist Geduld. Die meiste Zeit warte ich, bis dann irgendwas auf mich zukommt, wo ich denke, jetzt habe ich eine Melodie, jetzt habe ich einen, wie man sagt, Hook, einen Haken. Jetzt weiß ich, wo ich hin will mit dem nächsten Song und dann erst fange ich an zu arbeiten.
Wir hatten ja uns vorhin schon so ein bisschen über Inhalte unterhalten und über dieses Poetische. Also ich versuche mir auch gerade vorzustellen, in unseren heutigen, jetzigen, sehr politischen, sehr krisenhaften Zeiten, wollen Sie sich damit auseinandersetzen? Also wie ist denn so das Aktuelle?
Ja, auf jeden Fall setze ich mich mit den gesellschaftlichen und politischen Dingen auseinander, aber nicht, also selten in der Kunst, selten in der Poesie. Mhm. Das hat damit zu tun, dass ich merke, dass die alltäglichen Dinge, für mich zumindest, wesentlich interessanter und spannungsreicher sind als politische Dinge, die ich so und so aus zweiter und dritter Hand bekomme. Das eigentliche Zwischenmenschliche erlebe ich und krieg's aus der ersten Hand und insofern kann ich das natürlich am besten in Songs, in Poesie umsetzen.
Und wenn Hörer dann oder wenn Leute dann was anderes drin hören, also eben Gesellschaftskritik beispielsweise hören oder ein bestimmtes Statement daraus hören, ist Ihnen das dann egal?
Nee, das ist aber nicht mehr meine Sache, ne? Das ist nicht mehr mein Business, weil ich finde grundsätzlich, man schreibt ja so viele Songs, also ich habe eine Reihe von Songs geschrieben, da ist gar nichts passiert bei den Hörern. Man denkt, jetzt geht es los, das müsste man eigentlich jetzt wunderbar interpretieren können. Aber da ist nichts passiert. Und wenn denn mal ein Song, sagen wir mal, so einen Hauch Spiritualität mitbekommt, dann merke ich auch, dass es andere entflammt oder andere anstößt, nachzudenken.
Sagt Norbert Leisegang hier von Keimzeit im Deutschlandfunk Kultur. Die Band hat sich vor 15 Jahren also so quasi verdoppelt. Seitdem gibt es nämlich auch das Keimzeit Akustik-Quintett. Und bevor wir darüber reden, hören wir was. Elstier.
Der Vorzug des Lebens auf dem Land ist der Mangel an Nachteilen. Wer hier lebt, wer hier wohnt. Der Vorzug des Lebens auf dem Land ist der Mangel an Nachteilen. Wird sagen, dass es sich lohnt. Albertin traf hier auf den noch unbekannten Maler Elstier. Neugierig wollte sie wissen, wer das ist, und stand lächelnd in seiner Tür. Herrlich roch es bei ihm nach Farbe, Kaffee und Terpentin, nach dem Parfum so mancher Großstadt da.
Das Keimzeit-Akustik-Quintett mit dem Song Elstier. Keimzeit-Gründer Norbert Leisegang ist hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Ich muss wieder die Zeilen zitieren, weil ich die so wunderbar finde. Der Vorzug des Lebens auf dem Land ist der Mangel an Nachteilen. Wer hier lebt, wer hier wohnt, wird sagen, dass es sich lohnt. Das ist, also ich denke, ich habe gedacht, wie selbstironisch, dann habe ich gedacht, also selbstironisch, weil sie ja vom Land kommen, dann habe ich gedacht, setzt er sich damit immer noch auseinander? Also ist mit das Landleben irgendwie, müssen Sie sich damit noch auseinandersetzen?
Ja, auf jeden Fall muss ich mein ganzes Leben lang. Aber in diesem Fall ist es jetzt eine Vorgabe von Marcel Proust in seinem Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Den habe ich mir zur Brust genommen und Elstier ist eine Person in diesem Roman, ein Maler. Und der hat es quasi ausgesprochen.
Ja, das ist doch herrlich. Also so, dass man diese Zeilen von jetzt aus betrachtet und dann eben feststellt, sie zitieren Proust. Das ist überhaupt das ganze Album, heißt ja, Moment, das muss ich es erstmal suchen. Wo ist es?
Schon gar nicht Proust.
Schon gar nicht Proust, genau. Sie sind ein ausgesprochener Proust-Leser?
Na, ich bin durch Zufall mal vor ungefähr 15 Jahren dazu gekommen, dass ich angefangen habe, mir ein Band aus dieser Serie des Romanes zur Brust zu nehmen. habe dann 2-3 Jahre gebraucht, um überhaupt einen Anschluss zu bekommen, weil Proust zu lesen ist aus meiner Sicht, der ich jetzt kein eher großer Leser bin, eher gar nicht so einfach, wie ich sage.
Das machen Sie in einem Lied auch klar, ne? Da haben Sie sehr viel Verständnis für Leute, die das Buch zur Seite legen.
Also. Ja, und ich weiß es auch, dass eine ganze Menge Leute um mich herum ja mal begonnen haben, den Roman zu lesen, aber den immer wieder
auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Ich habe mich dann durchgeboxt und das mache ich bei einigen Romanschriftstellern und habe mich da durchgeboxt. Und dann irgendwann hat er mich so in seinen Bann gezogen, dass ich dann ein ganzes Album da rausfilterte. Das kann man noch mit mehreren Alben wahrscheinlich und mit mehreren Songs tun.
Aber das ist ja ganz interessant, dass Sie dann eben, ich wollte ja auch auf Ihr Quintett zu sprechen kommen, also das ist ja ein ganz neues Gewand. Ganz andere Instrumentierung. Vielleicht stellen Sie es mal vor.
Na, es ist die Besetzung Kontrabass, Schlagzeug, Geige und 2 Akustikgitarren. Hin und wieder haben wir jetzt auch ein Piano und auch mal eine Elektrogitarre mit dabei. Aber grundsätzlich sollte es schon sehr, sehr akustisch klingen. Aber das war die erste Idee, dass es ein anderer Klangkörper ist. Und die zweite Idee, die sich dann nach Jahren herausschälte, war dann andere Themen zu nehmen. Also nicht einfach nur Keimzeit-Songs akustisch zu spielen, sondern wie in diesem Fall sich einem anderen Thema zu widmen.
Weil das habe ich mir nämlich auch überlegt, ob einfach also so eine Befassung zum Beispiel mit Proust eben einfach für Sie eine andere Instrumentierung Bedarf. Also das ist einfach dann, anders hätten sie es nicht machen wollen.
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Möglicherweise könnte man auch mit einem Elektroband Proust spielen. Aber es bietet sich natürlich an, also eine akustische Variante, auch gerade eine Geige dabei zu haben, um dann bestimmte Songs erklingen zu lassen.
Und das läuft jetzt parallel, ja? Also beide Projekte, Keimzeit und Keimzeit Akustik-Quintett.
In der Tat, es sind eher einige Theater und einige Spielstätten, die normalerweise Keimzeit als das Mutterschiff nicht buchen würden und die sind interessiert an dem Akustik-Quintett. Und dann gibt es wie in Neu-Hardenberg zum Beispiel Veranstalter, die sagen, das Proust-Thema interessiert uns sehr, also buchen wir Akustik.
Sind das dann auch unterschiedliche Fans? Also sind das ganz unterschiedliches Publikum? Was kommt da so zurück auf Sie?
Ich würde sagen, dass einige zu beiden Bands gehen, zum Akustik und auch zur Keimzeit. Aber es gibt eine Reihe von, sagen wir mal, auch älteren Leuten, die gerne sich hinsetzen und keine laute Rockband haben wollen und ihre Ruhe haben wollen und sich einem Programm widmen, wie dem Proust-Programm. Also die gehen dann lieber zum Akustik.
Und dann gibt es tatsächlich Keimzeit ja auch noch zusammen mit dem Filmorchester Babelsberg. Also nochmal ganz anders, also ganz orchestral. Wie ist das denn für Sie?
Erstaunlich, oder? Ja. Also das ist auf uns zugekommen. Der Intendant Klaus-Peter Bayer vom Filmorchester Babelsberg kam vor etwa 10 Jahren auf uns zu und hat gesagt, wie wäre es denn mit einer Zusammenarbeit? Ich hätte auch schon einen Arrangeur und Dirigenten für euch, Bernd Wefelmeier. Und seither arbeiten wir auch gerne mit Bernd Wefelmeier und dem Orchester zusammen. Und für uns natürlich bereichernd, zu sehen, wie ein Song, der eigentlich nur für eine kleine Band geschrieben ist, doch in einem großen Orchester klingt, einem großen Orchester.
Also die Instrumentalisierung, das übernimmt dann jemand anders und Sie bekommen dann das Ergebnis irgendwie.
Das ist ja so in etwa ist es. Also die Arrangements für das Orchester entwirft zum großen Teil Bernd Wefelmeier. Und dann sprechen wir uns natürlich vorher schon ab. Er macht das so am Computer erstmal klar, was dienlich ist und was nicht. Und er ist sehr kooperativ und dann geht es in die Probe. Ja, und dann wird was draus.
Und dann wird was draus. Die Ergebnisse hören wir eben hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Norbert Leisegang ist unser Gast von Keimzeit. Keimzeit, also 40. Bühnenjubiläum, da haben sie sich damals 2 Alben gegönnt, von Singapur bis Feuerland. Da sagt der Titel irgendwie schon ein bisschen, so 4 Jahrzehnte wurden abgearbeitet. Und das andere, kein Fiasko. Da habe ich auch gedacht, kein Fiasko. Zum 40. Bühnenjubiläum ist ja auch irgendwie wieder so ein typischer Leisegang-Titel, oder?
Ja, so ist es Dichtung. In der Tat. Ne?
Ja, kein Fiasko, ja. Understatement einfach. Es war ja wohl mehr als nicht nur kein Fiasko. War doch ein Erfolg, die 40 Jahre.
Aber es ist so gedacht, dass ich merke, ehe man irgendwie eine Sache, ob so ein Jubiläum oder wenn es einem nicht so gut geht, ob man da was Großes draus macht, das ist oft überflüssig. Es ist eigentlich nur das, was es ist. Und wenn man 40 Jahre auf der Bühne steht, ist es was Sachliches und da sind Höhen und Tiefen enthalten. Also mehr nicht.
So, nun sind Sie aber auch 40 Jahre älter geworden auf der Bühne. Ist ja auch nicht so,
oder? Das ist ein Fiasko.
Ja.
In gewissem Sinne nicht. Also es ist jetzt übertrieben, aber das kommt wahrscheinlich schon noch. Irgendwann muss ich wahrscheinlich um Luft ringen, um dann irgendwie noch singen zu können. Irgendwann, meine Stimme senkt sich auch schon ab. Also damals, als ich 20 war, das hört man, wenn man sich Aufnahmen anhört, war die Stimme natürlich elastischer. Da war, wie würde die Reimann sagen, die Brigitte Reimann, da war noch Messing in der Stimme. Und mittlerweile ist es nicht mehr so. Also bestimmte Dinge stellen sich schon ein, die sich die man als Veränderung wahrnimmt.
Aber gut, also das ist ein Fiasko, das lassen wir mal einfach so stehen. Aber feiern tun Sie ja nach wie vor. Zum Beispiel nächstes Jahr ein Titel, den ich immer mit Ihnen in Verbindung bringe und der mir sofort im Ohr ist, Primeln und Elefanten, auch weil ich diesen Titel so wieder so wunderbar finde, wird nächstes Jahr 30, das ganze Album wird 30 und das feiern Sie ja auch. Da machen Sie ein extra Programm, ne?
Das tun wir und da werden wir das gesamte Album spielen. Das haben wir hin und wieder so gemacht, dass wir denken, ach, wir nehmen ein Album, was uns wichtig ist, in den Fokus und spielen das dann im Konzert. Dazu natürlich auch viele andere Songs, weil über 2,5 Stunden hat man genug.
Sind 2,5 Stunden eigentlich viel? Ja, ne?
Ich würde sagen, wenn man die Ensuite spielt, ja, schon, aber wenn man ein Publikum vor sich hat, das energetisch ist und viel, viel Energie auch spendet, dann ist die Band sehr, sehr heiß und könnte auch 3 Stunden spielen.
Vielleicht tut sie das ja auch. Samstag treten sie auf in Bad Belzig, ihrer Heimat.
Auf der Burg Eisenhardt, genau. Und das machen wir jedes Jahr im Sommer. Dirk Tscherner, unser Manager, ist der Veranstalter auch gleich und darauf freuen wir schon, uns schon.
Das Publikum sicherlich auch. Also viel Spaß wünsche ich und vielen Dank für den Besuch vorher hier.
War mir ein Vergnügen.